Es gibt endlich wieder Zinsen, und zwar 4,5% nach der neuesten Anhebung des Leitzinses von der EZB. Und das hat natürlich Auswirkungen für uns als Anleger und ganz speziell auf die Frage, wie wir eigentlich unser Geld anlegen wollen oder auch sollten. Es gibt Tagesgeldkonten, es gibt Festgeldkonten, es gibt Anleihen, es gibt jetzt auch ein neues Anleihenprodukt, was durchaus einige spannende Facetten mit sich bringt. Und hier soll es mal darum gehen, wo stehen wir da gerade, was bedeutet es für die Geldanlage, warum können diese hohen Zinsen dich sogar arm machen, da gibt es wirklich ein ziemlich signifikantes Risiko. Und wie stehen jetzt eigentlich diese Möglichkeiten wie Tagesgeld gegenüber Anleihen oder auch Anleihen-ETFs da und was sollte man da beachten? Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen heute zum Podcast. Erst vor wenigen Tagen gab es die Meldung, dass die EZB den Leitzins mal wieder erhöht und wir sind jetzt bei 4,5% gelandet. Wenn man sich so die Markterwartungen anschaut, dann gehen viele davon aus, dass wir da jetzt kurzfristig erstmal bleiben werden, also dass es zumindest keine signifikanten Schwankungen mehr geben wird, also weder dass es jetzt schnell runtergeht, noch dass es jetzt noch deutlich steiler bergauf geht. Und mit diesem Leitzins, da folgen eigentlich alle Zinsen der Geschäftsbanken, also in dem Sinne quasi auch die Kreditzinsen oder eben auch die Zinsen, die wir als Anleger bekommen. Also eigentlich jeder Geldverleih, jeder Kredit sozusagen hat zwei Seiten. Einmal den Kreditgeber und den Kreditnehmer. Wenn wir Kapital haben, wollen wir Zinsen haben. Wenn wir Kapital brauchen, vielleicht für eine Immobilie, einen Hausbau, dann müssen wir das eben zahlen. Und so hat der Zins ziemlich gewichtige Auswirkungen, auch auf Immobilienpreise beispielsweise. Der Immobilienmarkt, der soll heute kein Thema sein, aber natürlich ist es da ein großer Einfluss. Ich schaue hier mal eher auf die Seite der Kapitalgeber. Wenn wir also Kapital haben, wir wollen es anlegen, können wir uns ja die Frage stellen, wie allokieren wir das? Wie viel setzen wir vielleicht auf Tagesgeld oder Anleihen? Wie attraktiv ist das Ganze gerade auch im Verhältnis zum Aktienmarkt? Und welche Option bietet eigentlich welche Vor- und Nachteile? Dieser Leitzins ist erstmal abstrakt. Die meisten Menschen merken, dass es um Zinsen geht, wenn die eigene Bank das vorschlägt. Da gibt es wirklich einige Banken, da merkt man als Bestandskunde noch relativ wenig davon. Was ich schön finde, ist, dass tatsächlich Neobroker mit eine Rolle spielen, auch in diesem gesamten Bankensektor da der Vorreiter zu sein. Und ich habe ja zuletzt schon darüber berichtet, dass Scalable Capital 4% geboten hat, die das quasi aus einem Zins und einer eigenen Bonuskomponente zusammengebaut haben. Und nun zieht beispielsweise auch Trade Republic nach, wo dann ab Oktober 4% auf das Verrechnungskonto gezahlt werden. Wer dort ein Depot und damit dann auch ein Verrechnungskonto eröffnen möchte, der kann das natürlich gern über die Links bei mir in der Podcast-Beschreibung tun und unterstützt mich damit kostenlos. Also vielen Dank an alle, die das gezielt wahrnehmen. Letztendlich bin ich schon lange Jahre Partner von beiden und ich finde es einfach schön, dass die da so ein bisschen den Markt auch aufräumen und einfach viel schneller sind, als es viele herkömmliche Banken einfach sind. Und man merkt immer wieder, dass dann eine Bank mal vorprescht oder vielleicht ein Broker mittlerweile dann vorprescht und einige Tage oder Wochen danach ziehen die anderen dann auch so ein bisschen nach oder langsam nach. Aber dann kommt das letztendlich bei uns als Kunde an oder viele Sparer merken dann, okay, jetzt geht es hier wirklich um 4% beispielsweise, die wir jetzt so sehen. Es gibt auch einige Angebote, muss man immer unterscheiden. Dann gibt es mal irgendwo 4,25%, aber dann nur für Neukunden. Aber ich würde sagen, so roundabout 4%, das ist gerade so die Spitze, die man auch über das Tagesgeldkonto bekommt. Das Tagesgeldkonto ist damit eine Möglichkeit. Eine sehr nahe, verwandte Möglichkeit ist das Festgeldkonto. Tagesgeldkonto, man kann davon jetzt nicht unbedingt mit der EC-Karte zahlen, aber man kann das Geld täglich vom Tagesgeldkonto auf das normale Girokonto beispielsweise überweisen und hat da eine hohe Liquidität. Beim Festgeldkonto wird es über Jahre letztendlich festgeschrieben. Man kann also sagen, ich packe das Geld für 3 Jahre weg, bekomme es dann wieder und darauf einen gewissen Zins. Nun gibt es auch andere Möglichkeiten und Möglichkeiten, die man tatsächlich über die Börse bekommt. Und da sind wir im Anleihenbereich. Bei den Anleihen haben wir auch ein größeres Spektrum. Letztendlich kann man eine Anleihe kaufen. Vereinfacht gesagt könnte ein Unternehmen wie Bosch beispielsweise sagen, dass es Kapital braucht. Gibt eine Anleihe raus, sagt, wir brauchen 100 Millionen Euro und zahlen jemand dem und den Zins. Und dann hoffen die natürlich, dass das alles weggeht und am Markt können diese Anleihen dann gehandelt werden. In der ETF-Welt kann das Ganze gebündelt werden. Man investiert also nicht nur in die einzelne Anleihe von Bosch, also in dem Sinne eine Unternehmensanleihe, sondern in ganz viele. Und das können Staatsanleihen sein, also wenn der Bund beispielsweise, wenn Deutschland sich refinanzieren möchte oder andere Staaten, oder eben Unternehmensanleihen, können das auch sein. Und ETFs bündeln das und können das nach allen beliebigen Kriterien, die so angeboten werden, die auf Interesse bei Anlegern stoßen, dann eben zusammengepackt werden. Schauen wir mal auf ein konkretes Beispiel, ohne dass das ja eine Kaufempfehlung wäre. Und zwar den iShares Core Euro Government Bond, also Staatsanleihen aus dem Euroraum mit mittelfristiger Laufzeit. Also die Restlaufzeit beträgt hier 8,7 Jahre und die Effektivverzinsung liegt bei 3,4% pro Jahr. Der Coupon liegt bei 1,9%. Die Mechanik dahinter ist letztendlich die, dass dieser Coupon die Zinszahlung ist der Papiere, weil sie aber unter ihrem Nennwert notieren und dann bis zur Rückzahlung, wo sie dann quasi zu ihrem Nennwert, zu ihrem Ausgabewert zurückgezahlt werden müssen, kann man eben relativ klar planbar diese Wertentwicklung einkalkulieren und landet damit bei einer 3,4%igen Effektivverzinsung. Übrigens auch diese Mechaniken, die gibt es ausführlich nochmal in der Academy. Und hier versuche ich natürlich auch die Basics mit reinzugeben. Aber wer das wirklich intensiv verstehen möchte, was ich natürlich nur empfehlen kann, der kann da gerne mal reinschauen und sich einfach mal zur kostenfreien Videoserie in der Podcast-Beschreibung anmelden. Wir haben hier also einen Anleihen-ETF mit mittelfristiger Laufzeit. Auch diesen ETF kann man täglich verkaufen, also wie eine Aktie, wie einen normalen ETF und bekommt dann sein Geld wieder. Also die Laufzeit sagt wirklich, welche Anleihen sind in diesem ETF. Wenn eine Anleihe ausläuft oder aus dieser Laufzeit rausläuft, dann investiert der ETF letztendlich in die nächsten Anleihen, die dann aufgelegt werden. Also 3,4% pro Jahr Effektivverzinsung können wir uns hier mal merken. Und das Tagesgeldkonto, das lag ja bei 4%. Jetzt gibt es die gleiche Variante oder eine sehr ähnliche Variante von iShares. Nur da werden kurzlaufende Staatsanleihen berücksichtigt. Mit einer Laufzeit von 1 bis 3 Jahre, im Durchschnitt sind es 1,8 Jahre, da haben wir eine Effektivverzinsung von 3,6% pro Jahr. Und nun gibt es ein neues Produkt. Und das ist auch von iShares. Also das hier ist tatsächlich keine Werbeveranstaltung. Es liegt einfach daran, dass es mit die größten ETFs in diesem Bereich sind. Und dieses iBonds-Produkt, was jetzt kam, das ist nun mal auch von iShares, dass mir kein Anbieter bekannt, der so etwas Ähnliches schon mal aufgelegt hat. Aber natürlich gern vorher recherchieren. Es müssen auf gar keinen Fall diese ETFs sein. Es sind nur Beispiele, um hier irgendwelche Zahlen rausziehen zu können. Ohnehin muss man sagen, dass die unter der Haube alle relativ ähnlich sind. Was es nun aber gibt von iShares, ist die iBonds-Reihe. Und im Grunde reden wir hier auch über Anleihen-ETFs, allerdings mit dem Unterschied, dass sie eine feste Restlaufzeit haben. Also normalerweise ist es so, dass dieser Anleihen-ETF, über den ich gerade gesprochen habe, immer wieder das Geld in die neuen Anleihen investiert und man bleibt letztendlich dauerhaft in Anleihen investiert. Wenn man eine einzelne Anleihe kaufen würde, bleiben wir in dem Bosch-Beispiel, würde Bosch sagen, wir wollen uns das Geld jetzt leihen und wir zahlen es euch in 5 Jahren zurück und bis dahin bekommt ihr Zins XY. Und eine ähnliche Mechanik, die verfolgt jetzt diese iBonds-Reihe, wo es nämlich eine Rückzahlung gibt. Also man ist bei diesem ETF nicht dauerhaft investiert, beziehungsweise bis man eben verkauft, sondern es gibt eine Restlaufzeit und die sind unterschiedlich gestaffelt. Da steht dann die Jahreszahl und der Monat, meistens im Titel des ETFs, natürlich je nachdem, wo man sich das Ganze anschaut. Aber dann gibt es beispielsweise den iShares iBonds Dezember 2026 Term Euro und so weiter ETF. Und wenn wir mal iShares selbst zitieren, hier ist das Besondere, dass es sich um einen Laufzeitfonds handelt und die Anteile von Anteilhabern, die am 3. Dezember 2026 Fondsanteile erhalten, werden am Januar 2027 zurückgenommen und dann erhalten die Anleger eben ihr Geld zurück. Bis dahin gibt es die Verzinsung. Das ist eben dieses ETF-Beispiel mit dem 2026er. Da gibt es auch andere Laufzeiten. Hier noch ein Unterschied. Hier wird in Unternehmensanleihen investiert, allerdings mit einer hohen Bonität. Und man könnte ja argumentieren, dass Unternehmensanleihen, wenn wir da, also in diesem Beispiel sind es dann gute 3 Jahre, da sollte man eine hohe Rückzahlungswahrscheinlichkeit erwarten können, aber man muss eben auch dazu sagen, es sind auch keine Staatsanleihen. Also Staatsanleihen gelten dann noch als sicherer, zumindest wenn wir über Deutschland beispielsweise sprechen, als es Unternehmensanleihen tun. Hier haben wir eine Effektivverzinsung aktuell von 4,1% pro Jahr. Da stecken dann einfach Anleihen aller möglichen Unternehmen drin. Tatsächlich muss man sagen, auch relativ viel von Finanzunternehmen oder auch Finanzabteilungen, also beispielsweise von der Mercedes-Benz International Finance, gibt es da eine Anleihe, die 1,83% ausmacht, von BMW Finance, von Wells Fargo & Company beispielsweise, von der Credit Suisse. Also tatsächlich ja, einfach viele Finanzunternehmen, das Bankwesen macht da 36% aus, gibt aber eigentlich jede Branche zu einem gewissen Anteil vertreten. Bei der Staatsanleihen-Variante, die ich vorhin genannt habe, da sind beispielsweise zu 36% italienische Staatsanleihen drin, 34% deutsche, 17% Spanien und 13% Frankreich. Gehen wir jetzt also mal rein, wenn wir das verstanden haben, in die Frage, was macht jetzt eigentlich überhaupt für wen Sinn? Und vergleichen wir da erstmal diese neue iBonds-Reihe mit dieser normalen Anleihenmechanik. Der große Unterschied ist ja eben diese Laufzeitgestaltung, dass also diese iBonds irgendwann zurückgezahlt werden. Der Vorteil, den das Ganze haben könnte, wäre, dass man dieses Geld zurückbekommt. Man hat also jetzt diese 4,1% Effektivverzinsung und gehen wir mal davon aus, dass alle Unternehmen ihre Schulden tilgen, dann bekommen wir diese 4,1%. Was eben der Unterschied ist bei einem normalen Anleihen-ETF, dass wenn man zu dem gleichen Zeitpunkt verkaufen will, also wenn man sagt, gut, ich kann ja auch einfach Ende 2026 oder im Januar 2027 einfach verkaufen, dann habe ich ja das gleiche wie der iBonds-ETF. Das ist nicht der Fall. Der Unterschied ist nämlich, dass man dann verkauft, ja schon wieder neue Anleihen letztendlich, in die investiert ist indirekt über den ETF und diese auch wieder im Kurs schwanken. Also man könnte schon eine ähnliche Effektivverzinsung bis dahin erreichen. Nehmen wir aber mal an, ein paar Monate bevor wir verkaufen, steigen die Zinsen, der Leitzins steigt einfach unerwartet sehr stark an. Dann bedeutet das, dass die bisherigen Anleihen, die ja noch mit niedrigeren Zinsen ausgegeben wurden, erstmal im Kurs fallen. Und mit diesem Kursverlust würden wir dann auch verkaufen. Umgekehrt hätten wir aber auch eine Kurschance. Also wenn man sagen würde, das Zinsniveau fällt unerwartet oder fällt überhaupt relativ stark, dann würden unsere Anleihen tendenziell im Kurs steigen und wir könnten sozusagen auch mit diesem Kursanstieg vorher verkaufen und müssten nicht wie bei iBonds zu diesem Zeitpunkt warten. Also vereinfacht gesagt, dieser iBonds, der nimmt erstmal Kursschwankungen raus. Und Kursschwankungen, das können Chancen sein, das können auch Risiken sein. Dazu gleich dann auch nochmal mehr. Und Kurse schwanken nicht nur dann, wenn es Leitzinsverkündungen gibt oder sie müssen auch gar nicht unbedingt stark schwanken, wenn ein neuer Leitzins verkündet wird, wenn das genau der Erwartung des Marktes entspricht und keine neuen abweichenden Erwartungen für die Zukunft geschürt werden. Also auch Anleihenkurse reagieren auf Erwartungsveränderungen, das, was der Markt letztendlich erwartet, ob Zinsen steigen oder fallen. Deswegen sehen wir auch jeden Tag leicht veränderte Anleihenkurse. Wenn ich hier oft davon spreche, von Überraschungen, dann meine ich also streng genommen nicht die Leitzinsveränderung selbst, sondern die Erwartung der Leitzinsveränderung. Also das, was der Markt erwartet und was dann tatsächlich durch Leitzinsveränderungen manchmal bestätigt wird oder wo dann wieder irgendeine Überraschung folgen kann. Ganz grundsätzlich. Wenn man sagt, man baut sein Portfolio, sein Depot so auf, dass man dauerhaft einen Anleihenanteil haben möchte oder einen, ich sag mal, irgendwie sicher angelegten, verzinsten Anteil, könnte ja auch ein Tagesgeld- oder ein Festgeldanteil sein, dann macht es in meinen Augen erstmal wenig Sinn, einen Restlaufzeitfonds zu nehmen, weil dann wäre ja das Einzige, was man machen würde, dann wieder zu investieren, außer man möchte eben gezielt auf Zinsschwankungen spekulieren. Wenn man aber sagt, man hat vielleicht einen bestimmten Zeitpunkt, wo man das Geld haben möchte und die Fragen, die gab es auch immer mal wieder und die gibt es ja auch jetzt noch, dass jemand sagt, ich habe hier ein bisschen Geld, aber ich weiß nicht, ob ich das nicht doch in vielleicht 3 oder 5 Jahren brauche und deswegen möchte ich das ungern am Aktienmarkt investieren. Vor 2 Jahren gab es dann kaum sinnvolle Alternativen, fast ja sogar Negativzinsen ab bestimmten Summen. Und so könnte man jetzt sagen, okay, hier gibt es eine Option. Ich weiß, ich kriege ohne große Kursschwankungen mein Geld in 3 Jahren wieder. Man kann ja auch bis dahin verkaufen, aber auch dann wird der Schwankungsgrad oder die Schwankungsbreite geringer sein als bei anderen ETFs, eben aufgrund dieser beschriebenen Mechanik. Also man hat da einfach weniger Kursschwankungen und weiß beispielsweise, dass man das Geld dann nur für 3 Jahre abgibt und selbst dann könnte man es früher rausziehen. Also auch nochmal ein Vorteil gegenüber Festgeld. Und das würde ich im Übrigen auch ohnehin gerade festhalten. Also auch wenn man sich mal Festgeldangebote anschaut, dann sieht das eigentlich zinsseitig alles niedriger aus als die iBonds-Alternative. Plus die Vorteile beim Festgeld sind eigentlich nicht richtig gegeben. Also da hat man klar gar keine Kursschwankungen, aber ich habe auch gar keine Möglichkeit vorher zu verkaufen. Also zumindest bei typischen Festgeldkonten. Und bei den iBonds habe ich das schon. Deswegen finde ich iBonds persönlich schon attraktiver als eine Festgeldalternative. Aber das ist eben hier der relevante Unterschied oder das, was diese neue Anlageklasse womöglich innerhalb dieser Anleihengattung anders macht. Die nächste Frage ist ja, wenn wir mal ganz generell das Tagesgeldkonto gegen Anleihen oder auch vielmehr Anleihen-ETFs vergleichen. Also wir haben jetzt ja schon gesehen, so diese Anleihen-ETFs lagen so bei 3,4, 3,6% Effektivverzinsung. Der iBonds dann mal bei 4,1 und das Tagesgeldkonto gibt 4%. Das Tagesgeldkonto hat schon einige Vorteile, aber auch Nachteile. Oder manche Dinge sind einfach auch erstmal wertungsfrei, Risiken und Chancen. Beim Tagesgeldkonto haben wir keine Kursschwankungen. Du kannst das Geld, was du anlegst, verzinsen lassen und es jederzeit letztendlich rausziehen. Bei der Anleihe hast du Kursschwankungen. Bei diesen iBonds, da werden die höchstwahrscheinlich geringer sein. Und eine Kursschwankung kann immer auch eine Chance sein. Also nach der eben beschriebenen Mechanik, Kurse können eben auch mal so schwanken, dass man dann eigentlich mehr Rendite oder schneller diese Rendite erzielt. Oder es kann eben auch sein, dass man durch eine Kursschwankung mal etwas verliert. Also wir machen hier relativ direkt die Schwankungsbreite erstmal größer. Das machen wir beim Tagesgeldkonto nicht. Was, glaube ich, viele nicht auf dem Schirm haben, was aber auch ein relevanter Punkt sein kann, beim Tagesgeldkonto haben wir keine Transaktionsgebühr. Vielleicht könnte man sagen, gut, ich muss irgendwo vielleicht ein Depot eröffnen. Das ist in dem Sinne Aufwand. Und ja, das ist es. Zumindest bei denen, die ich empfehle und die Broker, die ich auch selbst nutze, da war das jetzt erfahrungsgemäß relativ simpel. Und wenn man eine Anleihe kauft, da hat man schon höhere Spreads auch. Und diese höheren Spreads, die zahlen auch die Anleihen-ETFs, also höher als bei Aktien beispielsweise, letztendlich eine Geldbriefspanne, weil der Markt da noch ein bisschen ja, enger ist, weil Anleihen auch individueller sind. Also es gibt einfach Transaktionskosten, die bei Anleihen eher auftreten. Also ich muss ja den ETF kaufen, der ETF muss Anleihen kaufen und beim Tagesgeldkonto eröffne ich nur ein Konto. Und in der Regel habe ich da jetzt keine großen Kontoführungsgebühren, das sollte man dann natürlich individuell nochmal prüfen. Aber Vorteil, Tagesgeld. Und der kleine Vorteil vielleicht noch, das Tagesgeld ist dann doch noch etwas verfügbarer. Ich kann ja das Geld einfach rüber überweisen, dann dauert das vielleicht 1 bis 2 Tage, dann habe ich das Geld auf dem Konto. Auch diese Anleihen oder Anleihen-ETFs, wenn die an Börsen gehandelt sind, kann ich sie auch schnell verkaufen in der Regel. Außer ich kaufe mir ganz, ganz exotische Anleihen, aber darum soll es hier mal nicht gehen. Also wir bewegen uns hier mal im Bereich hohe Bonität und hohe Liquidität, auch generell hohes Volumen. Und ich nehme mal nicht an, dass irgendjemand hier auf einmal 50 Millionen Euro in Anleihen stecken will. Ja, dann kann das mit Liquidität nochmal eine andere Fragestellung sein. Ich rede hier mal so über ganz übliche Privatanlegerbeträge in 4, 5, vielleicht auch 6-stelliger Höhe, über die wir hier sprechen. Also auch Anleihen, ETFs kann ich prinzipiell jederzeit verkaufen. Ich habe dann eben Transaktionsgebühren und auch Kursschwankungen, mit denen ich verkaufe, also ein bisschen weniger Planbarkeit. Und da würde ich sagen, da schlagen die Vorteile jetzt erstmal zugunsten des Tagesgeldkontos aus. Es gibt allerdings noch 2 Vorteile, die man bei einer Anleihe kennen muss. Und eine bezieht sich auf das zukünftige Zinsniveau. Denn mit einer Anleihe habe ich ja die Möglichkeit, mir beispielsweise einen Zins für vielleicht 3 Jahre, sagen wir mal, zu sichern. Oder nehmen wir mal die 4,1% von diesem I-Bonds einfach als Beispiel. Und dann sind das etwa 3 Jahre, die ich dann diesen Zins habe. Nehmen wir mal an, dass die Zinsen fallen würden. Der Leitzins fällt auch. Dann würden höchstwahrscheinlich auch die Tagesgeldzinsen fallen. Also wir haben ja keine Garantie, oder Garantien gibt es nur sehr selten bei den Tagesgeldanbietern, dass das jetzt auf Jahre so bleibt. Also das wird es garantiert nicht. Es wird irgendwie schwanken mit dem Leitzins. Und wenn der Leitzins jetzt wieder fallen sollte von 4,5% auf, sagen wir mal, 2,5%, übrigens auch Dinge, die man kaum besser prognostizieren kann als der Markt oder die fast niemand richtig gut prognostizieren kann. Deswegen werde ich auch keine Prognosen abgeben. Aber wenn wir das mal annehmen, dass die Zinsen einfach deutlich fallen, beispielsweise um 2 Prozentpunkte, dann wird natürlich auch der Tagesgeldzins nicht lange bei 4% bleiben, sondern dann vielleicht auch eher Richtung 3, 2,5, 2% gehen. Und das könnte ein Szenario sein, wenn ich dann mein Zinsniveau vielleicht auf 3 Jahre sozusagen über eine Anleihe eingeloggt habe oder heute in die Anleihen investiere, die einen höheren Zins über mehr Jahre haben, dann profitiere ich da eher mit einer Anleihe. Und dann hätte ich eben auch diesen kurssteigernden Effekt von einer Anleihe. Also dann werden die Anleihen erstmal kurzfristig im Kurs steigen, weil der Zins fällt. Es werden neue Anleihen ausgegeben mit niedrigeren Zinsen. Das heißt, die bestehenden sind eigentlich relativ gesehen erstmal attraktiver. Umgekehrt kann das auch wieder hier das Risiko sein. Wenn die Zinsen nämlich steigen sollten, dann wird mein Tagesgeldzins vermutlich auch nach und nach dann eben steigen. Also nehmen wir mal an, der Leitzins bleibt nicht bei 4,5%, sondern, also ich wähle jetzt bewusst vielleicht etwas stärkere Beispiele, als der Markt es gerade erwartet. Nehmen wir an, es geht auf 6% hoch, dann werden die Tagesgeldzinsen sicherlich auch nach und nach nachziehen. Habe ich in die Anleihe investiert und den heutigen Zins länger eingeloggt, ja, dann hänge ich eben beispielsweise noch bei 4%, während man auf dem Tagesgeldkonto vielleicht 5 oder 5,5% bekommt und habe da kurzfristig dann auch erstmal eine Kursdelle drin, also einen leichten Kursverlust. Also vereinfacht runtergebrochen, wenn die Zinsen kurzfristig noch deutlich steigen sollten, wäre das Tagesgeldkonto eher besser, wenn die Zinsniveaus oder das Zinsniveau, also ich beziehe mich ja meistens auch auf Euro-Anleihen und die EZB, es gibt natürlich auch US-Anleihen, aber die Unterschiede, dazu komme ich dann gleich nochmal, die sollte man auch kennen, aber wenn generell die Zinsniveaus fallen sollten kurzfristig, dann wären Anleihen da eher im Vorteil. Und einen Vorteil gibt es noch bei Anleihen, und zwar, wenn man wirklich sehr große Vermögen hat, dann gibt es ja die Einlagensicherung, die das bis zu 100.000 Euro absichert. Nehmen wir mal an, man hat jetzt vielleicht eine Immobilie verkauft und konnte die für 700.000 Euro loswerden und die war abbezahlt. Das Geld kann natürlich auch aus anderen Quellen kommen, aber dann denken wir vielleicht, okay, 100.000 Euro über die Einlagensicherung, wenn die Bank also pleite geht, ist das letztendlich auch staatlich besichert und die anderen 600.000 Euro nicht. Da könnte ich bei einer Anleihe noch eine höhere Bonität haben, weil ich dann nicht daran gebunden bin, ob die Bank, wo ich das Konto oder wo ich das Geld liegen habe, ob die pleite geht oder nicht, sondern bei einer Anleihe würde ich ja letztendlich das Geld wiederum dem Staat leihen. Wir haben ja gerade den einen ETF gehört, wo auch ein großer Teil in deutschen Staatsanleihen angelegt ist. Das heißt, da ist das Bonitätslevel ja ähnlich wie bei der Einlagensicherung, die letztendlich auch vom Staat kommt. Also das ist sicherlich ein kleiner Kreis, für den das relevant ist, aber da kann man auch über diesen Einlagensicherungsaspekt nachdenken und dann sogar sagen, okay, ich nehme ein bisschen weniger Zins in Kauf, aber dafür habe ich eine höhere Bonität, als wenn ich das Geld bei meinem Konto auf der Bank liegen habe und die Einlagensicherung nur einen kleinen Teil davon besichert. Unterschiedliche Vor- und Nachteile. Und ich würde zusammenfassen, beziehungsweise auch vielleicht daraus einfach schlussfolgern, dass ich erstmal nicht in der Lage bin, das Zinsniveau zu prognostizieren oder es besser zu prognostizieren als der Markt. Man kann sich da die Zinsstrukturkurve anschauen, wo wir ablesen können, wie viel Zinsen man eigentlich gerade für welche Laufzeit bekommt. Also was gibt es gerade, wenn ich mein Geld kurzfristig verleihe und was gibt es an Zins, wenn ich mein Geld langfristig verleihe. Und normalerweise ist es so, je länger ich mein Geld weggebe, desto höher das Risiko, desto mehr Zinsen möchte ich haben. Das haben wir aktuell nicht. Wir haben kurzfristig mehr Zinsen prozentual als langfristig. Die Conclusio daraus ist, dass der Markt erwartet, dass die Zinsen zeitnah runtergehen werden. Meistens dann, wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, werden eben auch Zinssenkungen erwartet. Dass es wirtschaftlich schlecht läuft, muss man sagen, die Probleme, die kennt, glaube ich, jeder, der hier zuhört. Wenn meine Prognose jetzt deutlich von der Marktprognose abweichen würde, dann könnte ich darauf setzen, entsprechender beschriebenen Mechanik. Weil meine Geldanlage nicht darauf beruhen soll, irgendwelche Zinsprognosen zu treffen, würde ich erstmal sagen, das ist kein Teil meiner Anlagehypothese und entsprechend würde ich, sag ich mal, auch dieses Schwankungspotenzial von Anleihen erstmal nur als Risiko sehen, aus meiner Sicht. Es wäre ja nur dann eine Chance, wenn ich prognostizieren würde, dass die Zinsen kurzfristig fallen würden. Wenn ich das aber rausnehme, sehe ich gerade die Vorteile eher beim Tagesgeldkonto. Ich muss aber auch sagen, dass ich das iBonds-Konstrukt durchaus auch spannend finde, wenn man sich die Verzinsung anschaut, diese feste Restlaufzeit und dadurch auch weniger Kursschwankungen drin hat. Entsprechend liegt mein Geld, was irgendwo liquide ist, aktuell noch auf dem Tagesgeldkonto. Ich finde diese Anleihenoption völlig legitim prinzipiell und auch langfristig legitim. Hängt ja auch davon ab, welche Tagesgeldzinsen man eigentlich geboten bekommt. Und das ist dann aktuell meine Entscheidung. Die können aber eben anders ausfallen, wenn man vielleicht andere Zinsprognosen trifft, wenn man vielleicht selber noch irgendwo vielleicht auch Zinsrisiken absichern möchte. Also es kann ja sein, dass man Zinsrisiken über Immobilien eingeht und dann sagt, gut, dann möchte ich auf der anderen Seite vielleicht auch für den Fall, dass jetzt die Zinsen steigen, das ist vielleicht für meine Immobilie erstmal eher schlecht, da möchte ich an anderer Stelle von steigenden Zinsen profitieren. Also ich sag mal fortgeschrittene Gedanken, die man da noch mit einbeziehen könnte und die das individuell nochmal verändern kann. Genauso, wenn man jetzt sehr viel Liquidität über die Einlagensicherung hinaus anlegen möchte, dann würde ich auch tatsächlich überlegen, darauf eine Anleihenalternative zu setzen. Und die letzte Frage, die man sich aber noch stellen muss, ist, wie viel packt man denn überhaupt jetzt auf Zinsen? Also 4% Zinsen, das klingt ja gut, wenn man 0% oder Negativzinsen gewohnt war. Aber es gibt tatsächlich auch ein hohes Risiko, wo ich glaube, dass hohe Zinsen Menschen arm machen können. Das ist ja erstmal paradox. Höhere Zinsen klingen ja erstmal super, wir bekommen mehr Geld. Grundsätzlich müssen wir hier natürlich festhalten, die Inflation ist auch deutlich höher. Entsprechend kann man das auch mal real berechnen. Also was ist eigentlich die Realverzinsung? Und die ist heute wahrscheinlich nicht wirklich höher als noch vor 2-3 Jahren, als wir keine Inflation hatten, aber dafür auch wenig Zins. Trotzdem kann man ja sagen, vielleicht geht die Inflation dann auf irgendeine bestimmte Zeit runter und dann erzielt man auch vielleicht einen leichten Überschuss durch Zinsen. Und für 4% pro Jahr muss ich mir da das Risiko und diese Schwankungen des Aktienmarktes antun. Naja, wenn wir mal historisch darauf schauen, dann sehen wir am Aktienmarkt eher eine Risikoprämie, die daraus bemessen wird, um welchen Ausmaß letztendlich der Aktienmarkt im Durchschnitt besser rentiert als die risikofreie Alternative. Risikofrei in Anführungszeichen, so wird das finanzwissenschaftlich definiert. Da meinen wir im Grunde Staatsanleihen der höchsten Bonität, beispielsweise von der Bundesrepublik Deutschland. Angenommen, es gibt also 0% Zinsen. Die risikofreie Alternative liegt bei 0%. Und das haben wir auch tatsächlich gesehen, dass dann ja viele auch in Immobilien gegangen sind, in Aktien gegangen sind. Und dann war es vielleicht auch okay, wenn der Aktienmarkt 5% liefert. Dann ist die Risikoprämie letztendlich 5%. Wenn wir jetzt 4% Zinsen bekommen, was sehen wir dann? Die Bewertungen sinken in der Tendenz, Immobilienpreise fallen, Aktienkurse fallen, auch wenn sie sich mittlerweile schon wieder zu einem gewissen Anteil erholt haben, aber das muss man immer im Verhältnis auch zu den Fundamentalkennzahlen sehen. Aber prinzipiell ist die Logik dann auch hier, 4% risikofreier Zins, das klingt attraktiv, klingt viel besser als 0%. Aber wenn der Aktienmarkt dann 9% liefert, also die Risikoprämie immer noch die gleiche ist, dann sind Aktienmärkte immer noch genauso attraktiv. Viele denken eben, jetzt wo wir 4% Zinsen haben, sind Aktien ja nicht mehr so wichtig, wie als wir 0% hatten. Aber aus einer historischen, statistischen und aus dieser Risikoprämie denke oder aus dieser Perspektive, da kann man das eigentlich nicht halten. Da sind Aktien und Aktienmärkte zeitlos interessant. Da kann es sicherlich mal kurze Phasen geben, der Unter- und Übertreibung. Aber da sind Aktien und die Aktienmärkte immer noch die überlegene, aus Rendite-Sicht die überlegene Geldanlage. Und das große Risiko ist nicht, dass man jetzt wirklich mit 4% erstmal arm wird, aber dass man sich mit diesen 4% zufrieden gibt und gar nicht mehr auf Aktien setzt, weil man sich dieser Illusion hergibt, dass man jetzt ja viel besser mit Zinsen fahren würde, als es vor 2-3 Jahren der Fall war im Vergleich zu den Aktienmärkten. Man kann sicherlich darüber diskutieren, ob Aktienmärkte fair bewertet sind oder nicht fair bewertet sind, aber das ist erstmal prinzipiell die Logik dahinter und definitiv ist es der Fall, dass Aktien weiterhin eine interessante Anlageklasse sind. Und jetzt muss man den Leuten das, glaube ich, noch mehr erklären, verstehe ich ja auch als meine Aufgabe, also über diese Mechanismen aufzuklären, dass Leute eben nicht bei diesen 4% Zinsen hängen bleiben, nur weil die gut klingen, sondern dass Aktien auch jetzt noch eine sinnvolle Geldanlage sind und wahrscheinlich auch jetzt noch notwendig sind, wenn man dann wirklich Realvermögen aufbauen möchte und dann auch in einem Ausmaß, das dann auch spürbar über die Inflation hinausgeht. Und das ist sozusagen diese Verlockung, dass man jetzt bei diesen Zinsen verharrt, sich damit zufrieden gibt. Und da würde ich nicht bleiben. Also ich merke das selber bei mir, dass ich mir ja auch denke oder dass jetzt einfach meine Hürde höher ist, dass ich sage, wenn ich 4% relativ einfach bekomme, muss ich nicht für 5% Renditeerwartung in eine Aktie investieren. Dann fordere ich schon eher 6, 7, 8, 9, 10%. Das sind eigentlich eher realistische Forderungen, wo man vielleicht vor 2, 3 Jahren gesagt hat, gut, der Markt ist hoch bewertet, Zinsen gibt es auch nicht. Wenn da eine Qualitätsaktie 5% pro Jahr liefert, dann ist auch das okay. So merkt man, wie man selber genau die Überlegungen anstellt, die dann auch im Aktienmarkt einfach stattfinden, wo sich also Bewertungen entsprechend anpassen. Und diese Mechanismen sind eben die, die auch diese Risikoprämie und diese Überschussrendite, die Aktien oder andere riskante Anlageklassen gegenüber Anleihen erzielen, dann eben auch erzeugen und rechtfertigen. Und abschließend, ich habe es ja schon gesagt, ganz ausführlich Anleihenmechanismen verstehen, in der Academy vorbeischauen. 3 wichtige Kriterien gibt es hier noch und das ist die Laufzeit, also wie lang laufen die Anleihen, die ich in einem ETF habe oder wenn ich in einzelne Anleihen investieren möchte. Ich habe hier kurzlaufende und mittelfristig laufende angeschaut. Je länger, desto höher ist das Risiko und man muss halt sagen, gerade ist die Verzinsung dafür nicht mal höher, weil der Markt ja von fallenden Zinsen ausgeht. Dann ist die Währung noch eine Frage. Das war dieses US-Beispiel. Also wenn wir über Euro-Anleihen reden, dann haben wir kein Währungsrisiko. Wenn wir in US-Anleihen investieren, die manchmal noch höhere Zinsen haben können, dann haben wir aber auch ein Währungsrisiko, weil wir unsere Euros in Dollar tauschen und irgendwann, wenn die Anleihen zurückgezahlt werden, müssen wir wieder zurücktauschen. Je nachdem, wie der Wechselkurs sich entwickelt, kann das eben dann mehr werden oder weniger werden. Wir haben jedenfalls ein zusätzliches Risiko hier drin, wo man sich schon genau überlegen muss, wenn man hier doch über einen relativ sicheren Teil spricht, sonst könnte man ihn ja auch in Aktien investieren, ob man dann dieses Risiko auch eingehen möchte. Dieses Währungsrisiko kann natürlich auch zu jeder anderen Währung als den US-Dollar sein und bezieht sich ja immer auf die Heimatwährung. Also Euro ist die Heimatwährung, wahrscheinlich für die allermeisten. Einige, die hier zuhören, sehe ich auch in den Analytics, kommen nicht aus dem Euro-Raum und da könnte dann auch der Euro eine Fremdwährung sein. Und das dritte wichtige Kriterium, das ist einfach die Bonität. Staatsanleihen sind erstmal besser von der Bonität als Unternehmensanleihen. Auch da gibt es aber Unterschiede. Also Deutschland genießt eine sehr hohe Bonität, Italien schon etwas weniger. Wenn man dann auch in kleinere Staaten schaut oder in Schwellenländer, dann ist es eben nochmal weniger Bonität, wird meistens auch mit mehr Rendite und Zins entschädigt. Kann man sich überlegen, ob einem das wert ist? Davon muss man das Thema gut verstehen. Und hier für diesen Vergleich zum Tagesgeldkonto, wo wir ja auch sehr hohe Bonität haben, da macht es eigentlich in meinen Augen nur Sinn, das mit Staatsanleihen hoher Bonität zu vergleichen oder mit Unternehmensanleihen mit hoher oder sehr hoher Bonität. Also da reden wir dann vielleicht über Unternehmen, einfach beispielhaft, wenn man Apple nimmt. Da wird keiner bezweifeln, dass Apple eine Anleihe, einen Kredit in 3 Jahren zurückzahlen können wird. Bei anderen Unternehmen, die vielleicht in der Schieflage sind, wenn wir jetzt über vielleicht die deutschen Automobilhersteller sprechen, da gibt es sicherlich auch einige Risikoaufschläge und das würde ich nicht so 1:1 mit einem Tagesgeldkonto vergleichen. Also diese Kriterien auf jeden Fall beachten. Ich habe hier eher, um das mit dem Tagesgeldkonto vergleichen zu können, kürzere Laufzeiten gewählt, Euro als Währung und sehr hohe Bonität. Hier gibt es eben kein richtig und falsch. Man kann ja auch für bestimmte Risiken einfach entschädigt werden. Aber das sollte man da, wenn man auf Anleihen setzt, im Hinterkopf behalten. Also, da gerne einfach mal vorbeischauen in der Academy, wenn man das tiefer verstehen möchte. Natürlich sind auch die entsprechenden Broker mit diesen 4% Angeboten verlinkt, beziehungsweise generell die Broker, die ich empfehle. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man da dieses Tagesgeldhopping betreiben muss und alle 2 Monate auf ein anderes Konto zu setzen. Kann man gern machen. Meins ist es jetzt nicht. Ich möchte eigentlich gute Broker haben, wo ich sehe, okay, die kommen immer mal wieder mit neuen Angeboten um die Ecke und die geben das schneller weiter an die Kunden als andere, wo man denkt, da sind Leitzinserhöhungen und ein Jahr passiert da nichts. Aber da dann auch gern einfach in der Beschreibung vorbeischauen. Damit war es das für heute. Ich hoffe, dieses ganze Thema ist klarer geworden, wie man das ins eigene Depot, ins eigene Portfolio einordnet, welche Möglichkeiten es gibt, mit welchen Vor- und Nachteilen, dass es dir einfach bei deiner eigenen Geldanlage weiterhilft. Falls das so ist, freue ich mich natürlich über alle positiven Bewertungen. Vielen Dank auch dafür. In diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut und bis dann.